Ja, herzlichen Dank und schönen guten Nachmittag. Ich werde zunächst mal einen kurzen historischen Abriss machen, wie Wasserprivatisierung international sich entwickelt hat, und dann aber zügig auf die Berliner Ebene kommen, um auch dort nochmal internationale Bezüge klarzumachen. Wasserprivatisierung oder die Privatisierung oder private öffentliche Wasserversorger hat es immer in irgendeiner Form gegeben. Die Berliner Wasserversorgung war auch schon mal in privater Hand, und zwar Ende des vorletzten Jahrhunderts. Das ist also nicht ganz etwas Neues. Darüber, worüber ich über heute sprechen werde, ist eben diese Privatisierungswelle, die mit der neoliberalen Kontrarevolution eingesetzt hat. Und da gibt es verschiedene wichtige Stationen. Eine der ersten Stationen ist natürlich Chile nach dem Putsch gegen Allende. Dort wurde zum ersten Mal in einem radikalen Maße neue Wassermärkte durchgesetzt. Und zwar bis hin zur Privatisierung der Ressource Wasser. Also nicht nur die Versorgung, sondern sogar das Gutwasser wurde dort privatisiert. Eine weitere wichtige Station, hat auch Christian Zeller schon erwähnt, ist die Thatcher-Regierung, die die Wasserversorgung in England privatisiert hat und damit auch die Basis gelegt hat für Wasserkonzerne, die dann international expandieren. Eine weitere wichtige Rolle spielen französische private Wasserkonzerne, die allerdings schon sehr, sehr lange existieren und nichts direkt mit der neoliberalen Welle zu tun haben. Die eigentliche Privatisierungswelle begann aber erst Anfang der 90er Jahre. Da gab es ganz viele Debatten auf allen möglichen Ebenen der staatlichen Apparate, sei es auf lokaler Ebene, auf nationaler, auf europäischer oder eben in globalen staatlichen Apparaten, wie zum Beispiel der Weltbank. Die Weltbank ist eine der zentralen Akteure gewesen für die Durchsetzung von Wasserprivatisierung. Wasserprivatisierung konnte ganz unterschiedliche Formen annehmen und hat auch heute ganz unterschiedliche Formen. Es geht zum einen darum, dass zum Beispiel Konzessionen vergeben werden auf Wasser und dass Private sich Wasserquellen kaufen und dann bestimmten Gruppen, zum Beispiel Landwirten oder Städten, dann dieses Wasser zukommen lassen. Also es werden Wassermärkte eingerichtet. Oder es werden Wasserversorger, also ehemals öffentliche Dienstleister, privatisiert. Was es zum Beispiel auch gibt, sind sogenannte Prepaid Water Meters. Das heißt, dass in Einzelhaushalten dort bestimmte technische Apparate installiert werden, und wenn man Wasser möchte, dann muss man dort eine Münze einwerfen, um Wasser zu bekommen. Das ist eine ganz neue Technologie, die in Südafrika mit großem Erfolg für die entsprechenden Firmen eingesetzt wird und natürlich das Recht, das Menschenrecht auf Wasser erstmal radikal beschneidet, weil Wasser dann nicht einfach zugänglich ist, sondern tatsächlich bezahlt werden muss, um überhaupt überleben zu können. Es gibt auch Diskussionen, das anderswo einzuführen. In England gab es Versuche, die allerdings erfolgreich bekämpft wurden. Aber auch in Deutschland gibt es immer wieder Diskussionen, gerade auch in den fünf neuen in östlichen Bundesländern, solche Geräte einzuführen. Gerade im Kontext von ALG2 ist das ja ganz interessant. Die Leute haben so wenig Geld, dass es nicht ganz klar ist, ob sie ihre Wasserrechnung bezahlen können. Da macht man es doch vielleicht so, wird debattiert, dass man eben solche Gerätschaften einsetzt. Es gibt noch keine Fallbeispiele, aber solche Sachen werden tatsächlich diskutiert. Die große Welle der Privatisierung von öffentlichen Versorgern lief etwa ab Mitte der 90er Jahre. Und das ist auch die Phase, die für Berlin ganz entscheidend ist. Inzwischen ist es aber so, dass diese massive Privatisierungswelle im Wasserbereich gar nicht mehr so einfach weiterrollt, sondern dass die vielen, vielen Widerstände, die, ich würde sagen, in den letzten 5 Jahren dazu geführt haben, dass es immer schwieriger wird, Wasser zu privatisieren, dazu deutlichen Schwierigkeiten für die Konzerne geführt haben. Antiprivatisierungskämpfe gab es überall auf der Welt. Ganz prominent waren die Kämpfe in Bolivien, in Cochabamba, El Alto, La Paz. Ganz prominent waren Auseinandersetzungen auf den Philippinen und so weiter und so fort, aber auch in Deutschland. Mir sind etwa 20 Volksbegehren bekannt in Deutschland gegen Wasserprivatisierung, die alle gewonnen wurden. Das ist wirklich eine gute Nachricht. Antiprivatisierungskämpfe im Bereich Wasser sind tatsächlich gewinnbar. Das ist in anderen Bereichen nicht so einfach. Also im Bereich Strom oder so klappt es nicht so wirklich. Gas auch nicht. Aber im Bereich Wasser geht es. Und hier kann man sehen, dass Wasser ein ganz besonderes Gut ist, weil es eben existenziell ist. So, ich hatte schon gesagt, dass die 90er Jahre auch für Berlin ganz zentral waren. Und es wurde hier schon die These in den Raum gestellt, dass Wasserprivatisierung eigentlich gar nichts mit Haushaltskonsolidierung zu tun hat. Und tatsächlich kann man das am Fall Berlin ganz schnell belegen. Nämlich die Berliner Privatisierungsdiskussion hat auch Anfang der 90er Jahre schon angefangen. Und da war von der Berliner Haushaltskrise noch gar keine Rede. Und wenn man sich die ganzen Debatten anguckt von Anfang der 90er Jahre, ging es tatsächlich im Wesentlichen um die Durchsetzung eines neoliberalen Staatsmodells und weniger um Haushaltsfragen. Angeregt diese Debatte hatte die damalige Große Koalition, also SPD und CDU. Ein Name wäre vielleicht zu nennen, und zwar Dietmar Staffelt, SPD. Der ist ja jetzt Bundestagsabgeordneter für Neukölln, glaube ich. Der spielte da eine ganz wichtige Rolle. Ist auch eine ganz interessante Figur. Auf alle Fälle hatte diese erste Privatisierungsdebatte große Probleme, ihr Ziel zu erreichen, denn die Gewerkschaften haben schon relativ massiv diese Sache bekämpft. Das hat aber nicht dazu geführt, dass die Berliner Wasserbetriebe als Eigenbetrieb gehalten werden konnten, sondern es hat zu einem Formwandel der Berliner Wasserbetriebe geführt, ähnlich wie im Gesundheitsbereich, nämlich dass der Eigenbetrieb in eine Anstalt öffentlichen Rechts umgewandelt wurde und dann tatsächlich ein Unternehmen wurde mit einem kompletten eigenen Rechnungswesen, das Kredite aufnehmen konnte, Unternehmen aufkaufen konnte, Unternehmen verkaufen konnte. Und damit wurde auch der Startschuss gelegt für einen öffentlichen Wasserkonzern BWB, der international agiert, international expandiert und quasi als Kommunalkapitalist in anderen Ländern Privatisierungen durchführt. Öffentliche Wasserunternehmen sind eben nicht immer nur die Guten, sondern treten tatsächlich auch als Privatisierer auf. Also hier der Bezug zur internationalen Ebene, dass relativ schnell erkannt wurde, dass wenn man irgendwann mal die Berliner Wasserbetriebe privatisiert, man vielleicht erstmal ein Unternehmen schafft, das quasi schon als transnationaler Konzern agieren kann. Die Berliner Wasserbetriebe, hatte ich schon gesagt, konnten nicht so einfach privatisiert werden. Es gab gewerkschaftlichen Widerstand. Ganz entscheidend für die Durchsetzung der Privatisierung war die Wahlschlappe der SPD, ich glaube 94 oder 95, was darauf hindeutete, dass es in Berlin eine Veränderung der Kräfteverhältnisse gab. Und zwar war es so, dass insbesondere die Berliner Arbeiterschaft, die es gar nicht mehr in dem großen Maßstab gab oder deren Milieu sich veränderte, nicht mehr die SPD gewählt hat. Und in diesem Augenblick hat die neoliberale Fraktion innerhalb der SPD angefangen, massiv die Agenda zu setzen und anderen die SPD auf den Privatisierungskurs einzupeitschen. Also Basis für eine Privatisierung der Berliner Wasserbetriebe war ganz massiv eine Veränderung der Kräfteverhältnisse. Hinzu kommt, dass die Kräfteverhältnisse sich in Berlin zunehmend transnationalisierten. Das heißt, dass eine transnationale Klassenfraktion entstand. Ich möchte es nur in einem Beispiel klar machen. Wenn man sich zum Beispiel Dietmar Staffelt anguckt, der für die SPD diese wichtige Rolle gespielt hat, was ist das für ein Mensch? Das ist ein Mensch, der gleichzeitig nicht nur Politik macht, sondern gleichzeitig auch Geschäftsführer war von verschiedenen Unternehmen der Hölter-Gruppe, die einem transnationalen australischen Konzern gehört. Und er hatte das Interesse, diese Hölter-Firmen, die alle nicht sehr gut liefen, irgendwie abzustoßen. Und mit einem Formwandel der Berliner Wasserbetriebe wurde es möglich, diese Unternehmen an die Berliner Wasserbetriebe zu verkaufen, was auch tatsächlich passierte. Solche ähnlichen Verstrickungen, das heißt, dass Berliner Politiker transnationale Akteure sind, kann man an verschiedenen Punkten nachweisen. Was passierte nun 97? 97 war das entscheidende Jahr für die Berliner Wasserprivatisierung. RWE trat auf die Bildfläche. RWE forderte ein Gutachten an ein Gutachten darüber, wie man die Berliner Wasserversorgung privatisieren könnte. Und zwar bei einem Menschen, der Pröpper heißt. Und dieser Pröpper war Leiter der Geschäftsstelle der WestKC. Das ist eine Consulting-Firma, eine Unternehmensberatung, die der WestLB gehört. Die WestLB ist die Hausbank von RWE. Dieser Pröpper erstellte also ein Gutachten für RWE, wie man die Wasserprivatisierung durchsetzt. Im selben Jahr, interessanterweise, erteilte die Berliner Finanzsenatorin einer Unternehmensberatung, die Pröpper hieß, weil dieser Mensch hatte auch noch eine eigene Unternehmensberatung, den Auftrag, ein Gutachten darüber zu erstellen, wie man die Berliner Wasserversorgung privatisiert. Der gleiche Pröpper, interessanterweise, fertigte auch Gutachten für die SPD-Fraktion an und dieser Herr Pröpper fertigte auch Gutachten an oder beriet auch die Gewerkschaften. Ganz interessant. Das also eine Unternehmensberatung, die angekoppelt ist an transnationale Konzerne, eine ganz entscheidende Rolle spielt und mit ganz vielen Mandaten sozusagen dann in Berlin auch Politik machte. Und das ist sozusagen meine zweite These. Nicht nur, dass die Veränderung der Berliner Kräfteverhältnisse ganz entscheidend war für die Durchsetzung, sprich, dass zunehmend transnationale Akteure auftraten, sondern eben auch, dass Herrschaft immer Klassenherrschaft ist und dass diese Klassenherrschaft eben über Korruption läuft. Und das ist natürlich ein Beispiel für Korruption, dass Einzelpersonen ganz, ganz viele Mandate haben. Ein zweites Beispiel ist, wenn man sich anguckt bei dieser Privatisierung, wer denn zum Beispiel das Teilprivatisierungsgesetz geschrieben hat, dann kommt man darauf, dass es nicht die Finanzverwaltung war, die es gemacht hatte, sondern sowas wird heute outgesourced. Sehr lukrativ, kostet unglaublich viel Geld, wird outgesourced. Das macht eine Kanzlei, die heißt, ich glaube sogar heute noch Feddersen, hieß damals allerdings Finkelnburg und Klemm, sitzt heute am Kurfürstendamm Nummer 185, da kann man mal vorbeischauen. Und diese Unternehmens- oder diese Rechtsanwaltskanzlei, die diesen Privatisierungsvertrag schrieb, wurde eben im Wesentlichen geleitet von einem Herrn Finkelnburg und dieser Mensch war zur gleichen Zeit auch Präsident des Landesverfassungsgerichtshofes, der später dann darüber entscheiden musste, ob dieses Gesetz konform ist mit der Verfassung oder nicht. Natürlich ist es so, wenn man sich das rein formaljuristisch anguckt, hatte Finkelnburg auch gesagt, ich bin befangen, ich befasse mich nicht damit. Trotzdem ist es ganz interessant, wie solche Netzwerke funktionieren. So. Ein paar weitere Punkte, was denn die Berliner Wasserprivatisierung mit Globalisierung oder natürlich auch mit Enteignungsökonomie zu tun hat. Ein Punkt ist der Kaufpreis. Natürlich lag dieser Kaufpreis deutlich unter den eigentlichen Werten dieses Unternehmens. Das muss auch so sein, sonst würde ein privater Konzern das gar nicht kaufen. Das macht gar keinen Sinn. Zweitens ist das der Fall, dass natürlich auch hier keine neuen produktiven Kapazitäten geschaffen wurden, wie Christian Zeller es auch beschrieb, sondern dass vorhandene Werte einfach übernommen wurden, in eine andere Eigentumsform umgewandelt wurden, nämlich privat angeeignet wurden. Und dann der dritte Punkt, und ich vermute, Gerlinde Schermer wird darauf vielleicht noch ein bisschen genauer eingehen, ist die sogenannte Renditegarantie. Da ja die privaten Konzerne in Berlin vom Staat, vom Land sozusagen eine Garantie bekommen, dass Geld fließt, auch wenn das Unternehmen nicht wirklich gut läuft. Das ist übrigens eine ganz interessante Konstruktion und findet sich in sehr, sehr vielen Privatisierungsverträgen, auch international. Da gibt es Renditegarantien von 6-18%. 18% meistens eher in den südlichen Ländern, 6% ist es zum Beispiel in Großbritannien. Und hier wird also kein Mehrwert geschaffen, sondern hier bekommen Unternehmen Renten, auf die sie sich mehr oder weniger verlassen können. Ein weiteres Phänomen, was ganz interessant ist, wenn man sich Berliner Wasserprivatisierung anguckt, ist, wie eigentlich geografisch der globale Kapitalismus funktioniert. Und zwar gibt es ganz bestimmte Städte im globalen Kapitalismus, die eine ganz bestimmte Funktion haben, die sogenannten Global Cities. Da sind sehr, sehr viele Unternehmenshauptquartiere konzentriert und sehr, sehr viele unternehmensbezogene Dienstleistungen. Und es gibt so ein paar Städte, die da herausstechen, New York, London, Tokio. Dann gibt es eine zweite Riege, da sind so Städte wie Hongkong und Paris drin. Und interessanterweise werden die Berliner Wasserbetriebe kontrolliert in Paris und London. Weil da sind starke Ansiedlungen von unternehmensbezogenen Dienstleistern, die es möglich machen, globale Unternehmensnetzwerke zu steuern. ein sehr interessantes Phänomen unter dem Stichwort lokale Demokratie, weil hier kann man nicht mehr davon sprechen, dass lokale Demokratie möglich ist. Und tatsächlich ist es so, dass es eine Städtediplomatie gibt, zum Beispiel zwischen Paris und Berlin. Das heißt, Wowereit fährt mindestens einmal im Jahr nach Berlin, um auch das Thema Wasserpolitik, bitte?
Paris,
genau. Um das Thema Wasserpolitik dort zu besprechen. Da gibt es also einen regelmäßigen Kontakt, weil dort eben die Politik gemacht wird. Oder wenn man einen Betriebsrat auf dem Handy mal erreichen möchte, wie es mir mal passierte, erreicht man eben in Tegel auf dem Flughafen, weil er gerade aus London zurückkommt, weil er da mit den Leuten eben sprechen musste. Weil da wird dann die Politik gemacht für Berlin. Interessant ist auch, wie Berlin versucht, das eigene globale Netzwerk von Städtepartnerschaften zu nutzen für Privatisierung. Es ist schon mehrmals so gewesen, dass Leute aus den Partnerstädten Berlins, und Berlin hat ja doch einige Partnerstädte, eingeladen wurden, um über das Thema Wasser zu sprechen und natürlich über das Thema Wasserprivatisierung. So, also dieses Netz, was ursprünglich entstand in den 70er Jahren, da ging es um Kultur und Zivilgesellschaft und so weiter und so fort, wird eben ökonomisch genutzt, wird ökonomisiert. So, ich mache noch ein paar ganz kleine Punkte. Wenn man sich anguckt, wie jetzt die Lage ist, ich hatte schon erwähnt, es gibt zunehmend Widerstand gegen Wasserprivatisierung und tatsächlich hat RWE auch massive Probleme. Imageprobleme auf der einen Seite, auf der anderen Seite merkt RWE, dass der Wassersektor doch gar nicht so profitabel ist wie ursprünglich gedacht, sondern dass massive Investitionen notwendig sind und RWE will die eigentlich gar nicht tätigen. Das heißt, RWE wird die Wassersparte abstoßen, nämlich die Wassersparte Thames Water. Das ist sozusagen der Bereich von RWE, über den der Wassersektor kontrolliert wird, sodass zukünftig sozusagen die Berliner Wasserbetriebe dann doch wiederum aus Essen kontrolliert werden, weil Berlin interessanterweise bleibt bei RWE. Ich vermute aus Imagegründen, weil diese Schande will man sich sozusagen in Deutschland erstmal nicht geben. Aha. Was international passiert, das merkt man gar nicht so richtig. Was aber auch interessant ist, dass Berlin Wasser international, also die internationale Tochter der Berliner Wasserbetriebe, die also Wasserbetriebe hält in Südafrika, in China, in Osteuropa inzwischen zu 80% verkauft wurde an einen japanischen Konzern, weil offensichtlich funktioniert das auch gar nicht mehr so gut. Also hier passiert eine ganze Menge in dem Bereich. Das sind eigentlich ganz, ganz tolle Ansatzpunkte für Widerstand, wenn man daran aufzeigen kann, dass die Sachen alle ganz schön chaotisch sind und eigentlich nicht wirklich funktionieren. So, in welche Richtung könnte es aber gehen? Wenn man mit Leuten spricht, insbesondere aus dem Betrieb, haben die kein Interesse an einer Rekommunalisierung. Und zwar, weil die gemerkt haben, dass in den 90er Jahren von der öffentlichen Hand unglaublich viel Schindluder getrieben wurde mit den Berliner Wasserbetrieben. Das heißt, wenn man doch eine Alternative möchte zu den privaten Betrieben, muss man sich was anderes ausdenken. Und Christian Zeller hat ja auch schon darauf hingewiesen, man muss die Eigentumsfrage stellen, aber die Frage ist, in welche Richtung. Und die Richtung, die eigentlich interessant ist, ist eben nicht die Rekommunalisierung, wie vielleicht auch in dieser Resolution steht, sozusagen der heutigen Konferenz, sondern es ist eigentlich die Demokratisierung. In diese Richtung müsste es gehen. Mir fallen dazu zwei Punkte ein, und zwar einmal der Fall Cochabamba in Bolivien. Da ist es so, dass mindestens ein Teil der Aufsichtsratsmitglieder gewählt werden bei öffentlichen, regulären Wahlen. Das finde ich eine ganz interessante Perspektive. Und zum Zweiten gibt es ja in Berlin-Lichtenberg, glaube ich, ist es dieses Bürgerhaushaltsmodell. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein Konzept wäre für künftige, demokratisierte, öffentliche Betriebe eine Kombination aus diesen beiden Geschichten. Dass man einmal eine Direktwahl hat durch einen großen Teil der Bevölkerung, die an Wahlen teilnimmt, plus eine partizipative Struktur, die es eben interessierten Bürgern ermöglicht, solche öffentlichen Betriebe mitzubestimmen. Anders sehe ich nicht, dass es eine Perspektive gibt, die demokratischen Ansprüchen genügt und diesem wahnsinnigen Druck, öffentliche Dienstleister zu kommerzialisieren, irgendwas entgegenstellt. So, und hier mache ich erstmal einen Punkt.
Ja, Alexis, vielen Dank. Insbesondere aber auch, dass du nochmal die Gefahr der Einführung von Prepay-Systemen auch nochmal ein bisschen erwähnt hast, weil das ja in der öffentlichen Diskussion überhaupt keine Rolle spielt. Also man muss sich vorstellen, in Deutschland wie in Südafrika auch, gibt es technische Systeme, da muss man tatsächlich, bevor man die Toilettenspülung benutzen möchte, erstmal, was ist die 50 Cent oder 10 Cent oder wie auch immer, oder vielleicht 9 Euro, wer weiß, wie sich Wasserpreise entwickeln, reinwerfen. Also das ist, und natürlich auch deine Ausführungen sehr konkret zur Beraterkultur, dass wir hier keine Pluralität haben, sondern sehr verfestigte Strukturen, die im Grunde genommen in keinster Weise transparent sind. Wir haben hier so eine kleine Präsentation auch an die Wand geworfen, wo wir schon sehen können, wie sich die Wasserpreise entwickeln. Warum das so ist, ich denke, darüber wird uns Gerlinde jetzt näher Auskunft geben.